Von den Jusos, da kannte man das, dass sie der Mutterpartei das Regieren schwer machen. Diese Rolle, die hat jetzt die Junge Union übernommen. Junge Gruppe, junge Abgeordnete, die proben die Rebellion gegen das Rentenpaket. Das bringt die schwarz-rote Koalition ernsthaft in Gefahr, denn man hatte sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Und daran will die SPD auch festhalten. Heute Abend, da versucht man eine Lösung zu finden im gemeinsamen Koalitionsausschuss. Die soll dann morgen früh der Unionsfraktion präsentiert werden. Neben der Rente, da ruckelt es aber auch bei anderen Themen, Verbrenner aus, Heizungsgesetz. Es läuft nicht wirklich rund. Auf Kollisionskurs kriegt die Koalition die Kurve. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Julia Reuschenbach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin. Ab Dezember, da lehrt sie an der Universität Hamburg. Und gemeinsam mit unserem Kollegen Erhard Schärfer moderiert sie den Phoenix-Podcast unter drei. Angelika Hellemann ist stellvertretende Politikchefin bei der BILD. Besonderer Fokus liegt bei ihr auf der SPD, Arbeitsmarkt und Rente. Daniel Friedrich Sturm leitet das Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und berichtet vor allem über den Bundeskanzler und auch über die SPD. Christoph Schwennecke, Politikchef von T-Online. Er ist langjähriger Beobachter der Bundespolitik, war unter anderem beim Spiegel, der Süddeutschen und dem Cicero. Frau Reuschenbach, alle 14 Tage jetzt Koalitionsausschuss, also eine hohe Schlagzahl. Was würden Sie sagen, wie steht es eigentlich so um diese Koalition gerade?
Ach, ich würde tatsächlich sagen, gar nicht so schlimm oder schlecht, wie es vielleicht in den letzten Tagen auch zu lesen war. Ich glaube, es ist ein Abbild dessen, was eben diese Welt anbietet. Also es gibt viel auszuhandeln, es gibt viele große Baustellen, viele Herausforderungen. Eine sehr individualisierte Gesellschaft, die mit sehr unterschiedlichen Erwartungen auf diese Regierung schaut. Und insofern würde ich sagen, erstmal ist es gut, dass viel gesprochen und viel beieinander gesessen und beraten wird. Und vielleicht ist ein Punkt, dass wir ein bisschen schauen müssen, wann ist Streit wirklich Streit und wann ist es eben harte politische Aushandlung, die aber in einem demokratischen politischen System eben auch dazugehört.
Ist nur schwierig, wenn man was ausgehandelt hat und dann wird dann doch wieder neu drüber gestritten.
Absolut, da würde ich zustimmen.
Ja, Frau Hellemann, im Moment wird vor allen Dingen eben um dieses Rentenpaket gestritten. 18 Abgeordnete der jungen Gruppe haben gesagt, das wollen wir so nicht mittragen und das ist gefährlich, weil die Koalition nur 12 Stimmen Mehrheit hat. Ist das das größte Konfliktpotenzial oder sehen Sie da auch noch mehr?
Es ist das größte Konfliktpotenzial, weil diese Gruppe von Jungen hat sich auf einen Baum draufgeschwungen und kommt gerade nicht mehr runter und niemand erreicht sie. Da ist auch ganz viel Missmanagement gelaufen. Die haben sich wohl relativ frühzeitig bei Jens Spahn, ihrem Fraktionschef, gemeldet, auch im Kanzleramt, haben wohl offenbar sogar mit Friedrich Merz gesprochen und dann begann das typische Problem von Friedrich Merz, der spricht oft sehr grob, sehr zielgruppenadäquat. Also den Jungen erklärt er, challenged mich mal los und ihr habt recht und eigentlich sehe ich das ja auch so wie ihr. So, dann geht er raus, dann trifft er auf Lars Klingbeil, seinen Vizekanzler von der SPD und der erklärt ihm, also das geht hier gar nicht und du weißt, Rente ist für uns so wichtig wie Migration für euch. Das heißt, da müsst ihr einfach liefern und dann dreht Friedrich Merz wieder um. Und das hat diese Lager immer wieder angespitzt, sodass jetzt auch gar nicht mehr klar ist, wie viele Abgeordnete wollen denn überhaupt abweichen, weil sich ja dann zum Teil sogar noch Abgeordnete gemeldet haben, die gar nicht zur jungen Gruppe gehören und auch gesagt haben, eigentlich wollen wir nicht zustimmen. Und dadurch ist die Situation etwas außer Kontrolle geraten.
Mhm. Herr Schwennecke, was würden Sie sagen? Wie sehr ist sie außer Kontrolle geraten? Sie haben von dem Baum gesprochen, Frau Hellemann, wo die junge Gruppe nicht mehr runterkommt. Gibt es denn jemanden, der die da runterholen könnte?
Also bis hierher ist da nichts in Sicht. Wir werden sehen, ob es dann gelingt, bei den Sonderfraktionssitzungen nach dem Koalitionsausschuss was hinzukriegen. Da sind ja offensichtlich auch noch mal sehr intensive Gespräche mit den einzelnen Kandidaten geführt worden, also mit den abtrünnigen Kandidaten. Ich finde diesen Fall auf eine Art faszinierend, muss ich sagen, weil es ist oft in der Politik so, du kannst in der Sache Recht haben und trotzdem politisch völlig falsch handeln. Und genau das machen diese 18 gerade. Denn in der Sache ist es wirklich so, man muss sich vor Augen führen, es werden im Moment etwa 120 Milliarden Euro Steuergeld in die Rente zugeschossen. Das Umlagesystem funktioniert schon jetzt nicht mehr. Ein Viertel bis ein Drittel dessen, was an Rente ausgeschüttet wird, wird durch Steuergeld zugeschossen. Und wenn dann unser eins, die Boomer, noch in Rente gehen, wird das alles noch schlimmer. Also haben die Jungen hier einen Punkt. dass sie sagen, hey, wir können jetzt das Rentenniveau nicht wirklich bis Ultimo quasi festschreiben. Nur, eine Koalition ist jetzt in der Krise. Über die Rente wird hier nicht das letzte Mal gesprochen. Da wird, wenn es wieder eng wird, und es wird noch mal eng werden, wieder gesprochen werden müssen. Und deswegen ist es politisch ein fataler Fehler, so vorzugehen, sich so auf diesen besagten Baum zu begeben, wie die Jungen es da getan haben. Das ist wirklich ein Anfängerfehler im politischen Raum. Mhm.
Müsste sich denn dann die SPD bewegen, Herr Stumm? Die SPD ist der deutlich kleinere Koalitionspartner. Und wenn das die einzige Möglichkeit wäre, dass die Koalition die Mehrheit kriegt, dass man sagt, okay, dann muss eben die SPD dann doch in sauren Apfel beißen?
Naja gut, also wir haben ja jetzt gerade einen Konflikt innerhalb der CDU, über den wir sprechen. Es ist kein Konflikt zwischen CDU, CSU und SPD. Es ist vor allem ein Konflikt innerhalb der CDU. Dieses Datum 2031, was sehr, sehr zentral für das Rentenpaket ist, ist ja das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Beide Parteien wollten andere Daten. Man hat sich auf 2031 getroffen, was ein Datum war, was etwas näher an der Union war als an der SPD. Zu Recht, entsprechend den Kräfteverhältnissen. Die SPD ist ja mit 16% und einer historischen Niederlage, die es seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr gegeben hat, in diese Koalition gegangen. Und ich würde doch ein wenig die Lanze brechen für die Jungen in der jungen Gruppe, weil die haben schon was erreicht. Die haben schon erreicht, dass diese Rentenkommission in diesem Jahr noch eingesetzt wird. Die sollte ja eigentlich erst nächstes Jahr einsetzen und dann sollte die so das ganze nächste Jahr laufen. Und dann weiß man eigentlich, dass in der zweiten Hälfte einer Legislaturperiode passiert in aller Regel nicht mehr so arg viel. Jetzt muss diese Kommission bis Sommer was vorlegen. Jetzt wird die nächste Frage sein, wie wird ja diese Rentenkommission bestückt? Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch Gegenstand von Verhandlungen sein wird. Brauchen wir eigentlich so viele Experten? Wir wissen doch eigentlich, wir haben doch kein Erkenntnisproblem bei der Rente. Wäre es nicht klüger, da ein paar Politiker reinzusetzen? Welche? Das wird, glaube ich, alles noch kommen, weil ich bin relativ sicher, an dem Gesetz selbst, an dem Rentenpaket, wird, glaube ich, kein Wort und keine Silbe und kein Komma geändert. Und damit verstößt die SPD ganz maßgeblich gegen das von ihr ansonsten immer hochgehaltene Strucksche Gesetz, was sagt, dass kein Gesetz das Parlament so verlässt, wie es reingekommen ist.
Also ich erhebe ganz ungern gelinden Widerspruch, weil dann will ich mich stumm. Aber zu sagen, das ist ja nur ein CDU-Problem, da die SPD ist ja da im Reinen mit sich, das übersieht natürlich, dass die SPD der CDU dieses Problem eingebrockt hat, indem sie gesagt haben, wir wollen das Festfrieren des Rentenniveaus über 2031 hinaus. Also ganz so außen vor ist die SPD da nicht.
Ja bis 2039 ich würde bei einer anderen Sache reinspringen. Ja. Die sind losgesprungen und haben die Hütte angezündet. Nicht die SPD, die junge Gruppe. Und zwar ohne zu wissen, wo sie rauskommen wollen. Und eine solche Revolution zettelt man eigentlich nicht an, wenn man gar nicht weiß, wo man rauskommen will. Und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Also die SPD hat ein furchtbar schlechtes, desaströses Wahlergebnis hingelegt. Naja, die Union hat 28 und ein paar Zerquetschte geguckt. Und jetzt gucken wir mal an, was die anderen Parteien im Bundestag wollen. Die Linke will ein sehr viel höheres Rentenniveau. 50 oder keine Ahnung was.
80.
Da hat jetzt die AfD vorgelegt. Die sagen, sie wollen 70%. Die Grünen wollen 48 behalten und die SPD auch 48. Das heißt, es würde, selbst wenn diese Koalition auseinanderfliegen würde, es würde überhaupt gar keinen anderen Partner geben, um das durchzusetzen. Und jetzt, klar, es kann einen Entschließungsantrag geben, da sagen dann alle, das ist dann ein bisschen weiße Salbe. Es kommt ja die Rentenkommission, in der Rentenkommission werden wir über alles sprechen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch in diese Rentenkommission reingehen. Aber die haben sich so festgelegt, diese Vorschläge gab es schon die ganze Zeit. Und sie haben sie in Bausch und Bogen abgelehnt. Das heißt, sie haben jetzt gerade ihren eigenen Kanzler beschädigt. Der steht nämlich als ziemlich machtlos da, dass er ist der Kanzler, der noch nicht mal seine eigene Fraktion im Griff hat. Und das ist immer die Machtbasis für jeden Kanzler. Und sie selbst werden dann irgendwann für die Leute, die sagen, es ist doch richtig, als die Umfaller dastehen.
Frau Reuschen, ist das schlechtes Handwerk, schlechtes Regieren? Ich meine, die Rente, dass die reformiert werden muss, das System ist so lange klar. Hat man sich da zu wenig Zeit genommen? Warum passiert das so?
Also ich würde anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben, zumindest mal ergänzen, ja, ein Kanzler muss seine Fraktion im besten Fall im Griff oder hinter sich haben, aber dafür hat er in der Regel auch einen Fraktionschef. Also wir müssen sozusagen auch über geteilte Verantwortung sprechen, da sind auch andere mit im Boot. Und ich finde interessant daran, Stichwort ist das schlechtes Regieren, das ist ja gar nicht neu. Wir haben relativ wenig Zeit dieser Legislaturperiode bislang absolviert, sprechen aber eigentlich fast jede Woche darüber, was passiert, wenn Fraktionen, und jetzt machen wir es mal mehr an der Union derzeit als früher, haben wir öfter über die SPD gesprochen, sich in sich uneins sind. Und ich glaube, das ist im Grunde das, was wir hier erleben, ist die neue Definition des Regierens in der Zukunft, dass wir eben nicht wieder zurückkommen werden in Zeiten, wo man von so einer Kanzlertruppe spricht, die sich einfach mit allem, was sie hat, da in jeder Loyalität in den Ring wirft und sagt, wunderbar, wir gehen hier alles mit, koste es, was es wolle, sondern es sind eben viel mehr Nervositäten im Raum. Und ich würde die ganz kurz nur mit zwei Stichworten benennen wollen. Da sind viele Abgeordnete dabei, die politisch groß geworden sind mit einer Zeit zum Beispiel, in der Direktkandidierende mit 40 oder 45% Wahlkreise geholt haben. Von dieser Zeit sind wir weit entfernt. Da sind Kandidierende, die sich sehr unter Druck sehen, zum Beispiel gerade in Ostdeutschland durch die AfD. Die sächsische CDU zum Beispiel hat kein einziges Direktmandat mehr. Und diese unterschiedlichen Ausgangspunkte in einer Fraktion zusammenzubinden, die Befürchtungen, die Ängste, das, was da im Raum steht, ist, glaube ich, mehr denn je eine Aufgabe, als wir das früher kannten. Insofern ist es jetzt schlechtes Regieren, weiß ich nicht, ich würde sagen schlechtes Fraktionsmanagement. Aber es ist vor allen Dingen eine Aussage für das, was uns in der Zukunft blühen wird.
Ja, was das, dann heißt das ja, wir kriegen öfter solche Situationen oder solche Probleme. Wir sind aber in einer Zeit, wo es die eben sehr, ja, die sehr gefährlich auch ist, Herr Sturm, oder wo man merkt, da ist die Demokratie wird bedroht, die Entwicklungen sind da schwierig. Herr Söder sprach von der letzten Patrone, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Also ist es nicht ein Punkt, wo man gerade besonders zusammenhalten müsste?
Naja, das Argument hat ja zum Beispiel auch Norbert Röttgen in der Fraktionssitzung der Union aufgebracht. Und ich habe mir erzählen lassen von Menschen, die an dieser Sitzung teilgenommen haben, die sind ja nicht öffentlich, die Sitzungen, dass das doch auch viele sehr nachdenklich gemacht hat, nach dem Motto, guckt euch an, wo wir gerade geopolitisch stehen. Wir haben immerhin einen Bundeskanzler, der noch einigermaßen Gehör bekommt im Weißen Haus, so scheint es mir. Und er hat genau darauf hingewiesen. Und wir können uns jetzt eine instabile Regierung in Deutschland eigentlich wirklich nicht leisten. Und ich glaube auch, es wäre nicht im Sinne von Europa und von der Ukraine zum Beispiel, wenn diese Regierung zusammenbräche. Aber ich glaube auch, das ist ein strukturelles Problem. Abgeordnete sind auch vielleicht selbstbewusster, haben auch bessere mediale, direkt kommunikative Zugänge, anders als vor 20 Jahren. Und Herr Stennig und ich haben schon vor 20 Jahren verfolgt, wie das damals unter Rot-Grün war, als die Mehrheit bei 4 Stimmen lag und nicht bei 12. Und ich erinnere mich an manchen Tag in der Redaktion, wo wir also 5 SPD-Abgeordnete angerufen und gefunden haben, die dann gesagt haben, wir stimmen nicht mit. Und damit war die Mehrheit nicht da. Da wurde dann sehr rigoros von Herrn Müntefering damals durchregiert, mit der Drohung, Entzug von Listenplätzen und so weiter. Ich glaube, diese autoritäre Politik ist heute so nicht mehr möglich. Und außerdem, wer weiß, aus wie vielen Parteien die nächste Regierung bestehen wird. Jetzt sind es 3, vielleicht sind es beim nächsten Mal 4. Schauen wir nach Holland.
Wobei Jens Spahn das ja offensichtlich gerade versucht. Also es gibt junge Abgeordnete, die sich beschweren und sagen, sie fühlen sich erpresst und bedroht von Jens Spahn, der Leute eben gerade zu Einzelgesprächen bittet und da eben klar macht, was das für Konsequenzen haben kann. Und dann soll es eben auch um die künftige Karriereplanung der jungen Rebellen gehen. So nach dem Motto, naja, Absicherung auf der Liste bei der nächsten Wahl oder überhaupt einen Wahlkreis zu bekommen oder ein weiteres Amt zu bekommen. Die haben sich jetzt beschwert. Jens Spahn dementiert gar nicht, dass es diese Gespräche gegeben hat. Er dementiert nur, dass es, also es gibt keine Brüllerei, aber er versucht das jetzt auch ein bisschen für sich selber zu nutzen, so nach dem Motto, er ist jetzt der harte Hund und er legt sogar den Abtrünnigen tote Fische vor die Tür, um irgendwie dem Kanzler ja doch noch die Mehrheit zu
erhalten. Also seine Autorität da zu stärken. Ja. Herr Schwenicke, ist Jens Spahn ein guter Fraktionschef?
Also bis hierher hat er seinen Job nicht gut gemacht, das kann man nicht anders sagen. Es fing ja schon mit einer im ersten Anlauf in die Hose gegangenen Kanzlerwahl an und ging dann weiter über den Fall der Frau, die Bundesverfassungsrichterin hätte werden sollen, das dann nicht geworden ist, weil die Mehrheit auch nicht zustande kam. Also er hat da schon einiges auf dem Kerbholz. Gleichwohl, also das steht, glaube ich, fest, dass Spahn bis hierher also nicht sein Meisterstück abgeliefert hat als Fraktionschef. Und wenn man sich überlegt, dass das für ihn in seiner eigenen Wahrnehmung nur eine Zwischenetappe auf dem Weg zur Kanzlerschaft ist, dann würde ich sagen, also Empfehlung ist das nicht, was du hier bis hierher in dieser Position abgibst. Trotzdem, ich will gerne auch nochmal auf was anderes zu sprechen kommen, auf jemand anderen zu sprechen kommen. Kurz vor ein paar Abenden saß ich zu Hause alleine auf dem Sofa und habe gedacht, was ist die kürzeste Formel für die Problematik dieser Regierung? Und da war meine Formel, Merz kann es nicht und mit dieser SPD geht es nicht. Weil ich jetzt nicht auf dem Sofa zu Hause alleine sitze, sondern im Fernsehen muss ich ein bisschen ausdifferenzieren. Ja, das kann so nicht stehen bleiben. Nein. Aber was ich meine ist...
Hat das ja immer genau zu Scholz gesagt.
Ja, Klempner der Macht, genau. Mhm. Ja, und vielleicht sollte er mal ein bisschen mehr Klempner der Macht sein.
Er braucht ein paar Klempner.
Ja, so ist das. Also er hat große Gaben, würde ich sagen. Er ist sehr gut darin zu artikulieren. Er spricht eine klare, pointierte Sprache, mein Gott, wie gut tut das nach den verschwurbelten Sprachen der beiden Vorgänger in diesem Amt.
Er ist ein großer Oppositionsführer.
Er war, ja, vielleicht immer noch so ein bisschen. Er hat einen großen Tatendrang. Also er will auch die Strukturreform anpacken, die 19 Jahre auch von seinen beiden Vorgängern nicht angepackt wurden. Aber er hat irgendwie eine unselige Gabe im eher kommunikativen Bereich oder in der Mechanik von Politik mit sozusagen nebenbei ganz viel wieder einzureißen. Also damit meine ich jetzt nicht mal in erster Linie Belem. Also die Frage, kein Mensch will in Belem bleiben, alle wollen zurück nach Deutschland, haben die Journalisten mir im Flugzeug gesagt, also in der brasilianischen Stadt. Oder Stadtbild und so, das sind alles Ausrutscher. Aber Frau Hellemann hat es angesprochen, er hat ja die jungen Wilden regelrecht, will nicht sagen aufgestachelt, aber dazu ermuntert, ihm Kontra zu geben bei der Rente. Und das musst du vorher wissen, dass du kannst doch nicht noch in das Feuer reinblasen, und dich dann wundern, dass da ein großes Feuer ist. Also,
und der Auftritt bei der Jungen Union war natürlich sehr ungeschickt. Der war natürlich überhaupt nicht versöhnlich. Der war ja eher provokativ. Er hat die gelockt und er hat sie provoziert. Und er hat gesagt, ihr habt ja auch gar keine Vorschläge gemacht.
Ich möchte ehrlich gesagt nicht Kommunikationsberater von Friedrich Merz sein. Das ist ein sehr, sehr harter Auftritt.
Es gibt Leute, die sagen, dass nach dem Auftritt bei der Jungen Union eine Sachfrage zu einer emotionalen Frage wurde. Und dann wird es halt richtig schwierig. Ich glaube aber, Friedrich Merz hat noch ein ganz anderes Problem. Friedrich Merz holt seinen Populismus aus seiner Zeit in der Opposition ein, weil er da alles versprochen hat. Und alle Versprechen, also das größte Versprechen war, es gibt keine neuen Schulden und auch keine Steuererhöhungen, aber ich bezahle alles. Ach, zwischendurch wollten sie beim Bürgergeld 30 Milliarden sparen. Und das holt ihn jetzt ein. Und da hat er halt so viele Leute enttäuscht. Und deswegen gibt es auch diese emotionalen Ausschläge.
Wobei er auch da nicht alleine war. Ne? Also ich hatte ja eben auch schon sozusagen Verantwortungsdifferenzierung erwähnt und diese Idee, wir gehen in den Wahlkampf mit CDU pur, egal was die anderen sagen, als könne man mit einer Alleinregierung im Grunde genommen schon fast rechnen, ist natürlich naiv. Und ich finde, das sieht man schon in den Äußerungen des Bundeskanzlers, dass wenn er zum Beispiel anmahnt, man müsse jetzt auch mit der SPD zurechtkommen, man muss es irgendwie hinkriegen, dass er natürlich jetzt im Wechsel vom Oppositionsführer zum Regierungschef genau diesem Dilemma ausgesetzt ist, dass CDU pur eben endet, wenn die Tür zum Koalitionsausschuss aufgeht. Mhm. Und ich glaube, da hat man in der Partei auch im Wahlkampf strategische Fehler gemacht, so sehr ich den grundsätzlichen Gedanken nachvollziehen kann, zu sagen, man schaut als erstes auf sich und nicht nur auf die politische Konkurrenz. War es aber eben sozusagen ein Wahlkampf, der eigentlich zu viel versprochen hat. Und im Grunde genommen jetzt alles, und das finde ich, kann man durchaus auch aus Sicht der Partei, es gibt ja auch einen Generalsekretär beispielsweise, mal ein bisschen hinterfragen, dass doch jetzt sehr zugespitzt wird, der Kanzler ist das Problem und der kommuniziert nicht gut und der macht dies und jenes nicht gut. Da sind schon auch andere mit in Verantwortung, die genau diesen Kurs auch gerade im Wahlkampf zur Bundestagswahl hin sehr stark getragen haben.
Ich würde aber gerne noch mal auf diesen zweiten Teil Ihrer Sofa-Gedanken kommen. Mit der SPD geht es nicht.
Gut, dass Sie noch mal darauf zurückkommen.
Ja. Herr Sturm, ist es so, geht es mit der SPD nicht, weil die SPD durch dieses schlechte Ergebnis sich so festhalten muss an ein paar Dingen, so zum Beispiel bei der Rente, dass es klar ist, wir wollen uns da nicht bewegen?
Ja, also die SPD ist vollkommen verunsichert, die ist in einer ganz, ganz schlechten Lage, allein schon durch das Wahlergebnis. Die Umfragewerte sind jetzt noch schlechter. Es stehen schlimme Wahlen für die SPD ins Haus, wenn Rheinland-Pfalz im März fallen sollte. nach 35 Jahren wäre das, dann wäre sozusagen die letzte Haltelinie, um dieses Wort nochmal aufzugreifen, auch für die SPD gefallen. Also Alexander Schweizer ist die letzte Haltelinie der SPD gewissermaßen. In Baden-Württemberg hat die SPD sowieso nichts zu gewinnen, in Sachsen-Anhalt auch nicht.
Hier in Berlin liegt die SPD auch gerade.
Da liegt sie auf Rang 5, glaube ich, gerade mit 13%, wo Willy Brandt mal 60 hatte oder 65. Aber das eigentliche Problem ist, dass die SPD sich jetzt so fokussiert hat auf diese kleine Wählerschaft und überhaupt nicht mehr ausstrahlt in die Mitte. Und auch der Parteivorsitzende...
Was ist denn die Kernwählerschaft der SPD dann noch?
Also sie wurde jetzt eben wirklich nur noch von der Kernwählerschaft gewählt. Okay. Also Schröder hatte 40, jetzt sind wir bei 14. Und das strahlt natürlich aus. Und das führt eben auch dazu, dass es kein Selbstbewusstsein gibt und dass die SPD, die ja mal eine Partei der Visionen und der großen Entwürfe und der Reformen war, dass alles nicht mehr ist. Ich meine, im Bundestagswahlkampf lautete das die Parole auf dem Plakat, mehr für dich. Ich meine, das ist einfach so schrecklich und das wird jetzt eben mit der Rentenpolitik gemacht.
Aber es gab noch einen zweiten Nachsatz, den könnten wir der Fairness halber miterzählen auf diesem Plakat. Mehr für dich, besser für Deutschland.
Ja. Vielleicht buchstabiere ich auch noch kurz aus, was ich meinte mit diesem Satz. Mit dieser SPD geht es nicht. Vieles davon hat Daniel Friedrich Sturm auch schon genannt. Mir geht es auch darum, die SPD sucht ihr Heil fatalerweise in der Krise darin, dann immer weiter nach links zu gehen. Und es gibt gerade eine Propagandakampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die man jetzt so oder so finden kann. Ich gebe aber zu, diese Kampagne holt mich ab. Weil sie sagen, es gab sie noch, die großen Sozialdemokraten. Dann zeigen sie Müntefering, dann zeigen sie Schröder, dann zeigen sie Clement, dann zeigen sie Sigmar Gabriel. Das sind Leute, die eher für eine, sagen wir mal, pragmatische Mitte-Links-Richtung standen. Selbst Müntefering, da wo man sagen würde, Moment mal, aber auch der, ja, der Rente mit 67, nur als Stichwort. Und die sind alle nicht mehr da. Und in dieser Not versammelt sich die SPD dann an diesem immer kleiner werdenden Bollerofen in der linken Ecke. Und das passt erst recht nicht zu einer CDU, die natürlich unter Friedrich Merz konservativer geworden ist, als es eine Merkel-CDU war. Und damit hast du einen ziemlichen...
Ich würde das bei vielen Themen gilt das. Das gilt bei Migration, das gilt beim Bürgergeld. Ich glaube, das gilt nicht bei Rente.
Hier sitzen jetzt auch nicht speziell
und,
über
ja,
Rente.
Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, da muss die SPD auch diesen harten Kurs fahren, weil da geht es dann tatsächlich um eine ganz große Auseinandersetzung, weil im Moment sagen alle, das Renten, also es funktioniert alles nicht und es muss, das Rentenniveau muss weiter sinken, es muss schneller sinken, es gibt diese Generationenbelastung, das ist aber oft ein sehr, sehr holzartiger Schnitt, wenn man auf die Rente guckt. Bei Rente geht es oft vielmehr um eine Auseinandersetzung zwischen arm und reich als zwischen alt und jung, weil eben Leute privat vorgesorgt haben oder vorsorgen konnten. Andere können es nicht. Es hat ganz viel damit zu tun, wer zahlt eigentlich wie lange ein. Also der klassische Arbeiter, der meinetwegen sogar erst mit 18 in die Lehre geht, aber der kommt dann, wenn er sogar durcharbeitet, sehr schnell auf 45 Beitragsjahre. Der Akademiker, der mit nach dem Auslandsjahr und Tralafitti und ich habe noch und das war alles so schön, irgendwie mit 28 in das Berufsleben einbiegt und in die Rentenkasse einzahlt. Der zahlt dann zwar mehr ein, weil er mehr verdient, aber er erwirbt auch höhere Ansprüche. Der kommt gar nicht auf diese 25, Zahl. Ja. Und da gibt es, glaube ich, tatsächlich, das muss alles neu geordnet und verhandelt werden. Aber da hat tatsächlich sogar die SPD eine Funktion und da muss sie tatsächlich wirklich wieder die Interessen ihrer eigentlichen Wählerschaft vertreten.
Nachdem sie jahrelang als vor allem ja als Anwältin der Bürgerrecht, der Bürgergeldbezieher gewertet wurde und auch so aufgetreten ist, allein ja schon mit diesem Begriff auch dafür gesorgt hat. Und ich finde auch, also Frau Hellemann hat recht, das Thema Rente ist wirklich essentiell für die SPD. In der Ampel war es eben Bürgergeld und Cannabis-Gesetz und Selbstbestimmungsgesetz. Da bin ich ganz froh, dass sie jetzt bei der Rente ist. Das ist ganz, ganz gut.
Aber dann ist es doch interessant. erst noch direkt dazu?
Ja, dann, also die Tralafiti-Fraktion ist doch kurz auch aufgeschreckt. Also zum einen, Herr Schwennicke, mit allem Respekt, aber was am Kurs der SPD momentan links sein soll, das erschließt sich mir ehrlicherweise wirklich nicht. Frau Hellmann hat es an der Rente gerade beschrieben, die könnte man ja viel, ich nenne es mal klassenkämpferischer diskutieren, so man es tatsächlich links machen wollte. Und auch bei den anderen Themen, die Migrationspolitik, das Bürgergeld, wenn man sich den Referentenentwurf aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium anschaut, für die neue Grundsicherung, was da an Sanktionen drin ist, an sozusagen fordern statt fördern, eben auch die Tatsache, dass der Vermittlungsvorrang wieder gelten soll. Das sind alles Sachen, die in der SPD in den letzten Jahren höchst unpopulär waren und die man jetzt alle mitgeht. Familiennachzug, Zurückweisungen an den Grenzen, also wo da auch immer linke Politik sein soll, wäre ich äußerst interessiert zu erfahren, können Sie mir vielleicht noch verraten. Und dann würde ich kurz gerne doch noch dafür werben wollen, also ja, es gibt diese Trigger, Stichwörter vom Bürgergeld und dem Selbstbestimmungsgesetz und natürlich Cannabis. Aber ich finde, es wird doch auch der Sache nicht gerecht, wenn man diese Ampelkoalition und vor allen Dingen die SPD, die vorher mit dem Wahlkampf unter dem Stichwort Respekt meines Erachtens sehr wohl auch andere Menschen als Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger adressiert hat, darauf sozusagen subsumiert. Denn immerhin war es, und Sie haben ja eben selbst die Ukraine erwähnt, ja eine Bundesregierung, die wirklich im Grunde nach wenigen Tagen im Amt einer Situation ausgesetzt war, die auch vorher keine andere Regierung so erlebt hat. Und da würde ich sagen,
die sich auch sehr bewegt hat dann in Richtung Verteidigungspolitik.
Ja, und ich finde, das dürfen wir doch miterzählen, ohne dass wir damit Cannabis oder irgendwas relativieren wollen. Aber es gehört eben auch dazu, wenn man heute auf diese Koalition zurückschaut.
Ich wundere mich oder frage mich, warum dann bei der Rente, auch gerade von Seiten der SPD, die Mütterrente nicht mehr thematisiert wird, die Aktivrente, alles Dinge, wo man sagt, wenn man über die Rente doch redet, müsste man doch über das ganze Paket reden. Warum wird die Mütterrente gar nicht mehr diskutiert? Weil das ist ja doch ein Paket, was ja noch ordentlich Geld kostet.
Aber die CSU ist ja nun auch eine sozialdemokratische Partei. Und CSU.
Das würden die Sozialdemokraten auch ein bisschen zurückweisen. Also.
Naja, eine SPD in Bayern gibt es ja. Die gibt es ja außer in München mit Herrn Reiter. Gibt es das nicht. Und CSU und SPD sind sich ja immer näher als CDU und SPD. Die CDU ist ja immer wirtschaftsliberaler gewesen als die CSU. Das kann man ja auch schon an dem S hören. Und mit Merz ist es natürlich noch mal stärker geworden. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt die CDU das in Frage stellt, was Frau Baas da vorgelegt hat. Im Gegenteil, das hat ja das Kabinett Merz mit allen Ministern hat ja diesen Entwurf aus dem Hause Baas zugestimmt im August am Kabinettstisch. Und deswegen wird jetzt die SPD auch nicht die Mütterrente in Frage stellen. Die mag sie vielleicht nicht, aber das ist jetzt Pacta sunt servanda.
Genau, also. Sie sind handschlagsfest. Das wurde so verabredet. Frau Baas hat ein, zwei Mal so aufblitzen lassen, wir fangen ja jetzt auch nicht an, die Mütterrente wieder aufzuschnüren, aber da stehen sie, das muss man konzidieren, im Unterschied eben zu den 18 in der Unionsfraktion. Also deswegen, sie nehmen das eben in Kauf, weil es Teil eines Kompromisses ist und da sind sie einfach, da stehen sie zu ihrem Wort. Und so geht's eigentlich, nur so geht es in der Politik auch. Ja.
Professionell.
Ja, genau. Trotzdem war es wahrscheinlich strategisch dann doch nur bedingt klug, dass Lars Klingbeil bei seinem Auftritt am vergangenen Wochenende in der Deutlichkeit signalisiert hat, Sie hatten das Strucksche Gesetz ja schon erwähnt, dass wirklich gar nichts mehr da sozusagen zu verhandeln ist. Natürlich, um dieses Wir stehen zu untermauern, das ist auch klar. Aber es führt natürlich auch dann sozusagen im parlamentarischen Raum bei denen, die auf diesen Gesetzesentwurf dann eigentlich draufschauen, drüber reden und drüber streiten sollen, schon auch dazu, dass der Eindruck entsteht, man kriegt im Grunde jetzt schon gesagt, wie es zu laufen hat.
Das stimmt. Allerdings ist das eine Äußerung, die hat Lars Klingbeil in die Partei reingemacht. Ja. Also Lars Klingbeil ist auf dem Parteitag mit 64, schlag mich tot gewählt worden. Der ist abgestraft worden. Die sitzen ja alle nicht sattelfest drin. Die wackeln ja alle. Jens Spahn, Matthias Mirsch, also sein Pendant, SPD-Fraktionsvorsitzender, der Kanzler, der Vizekanzler. Das heißt, da musste er einmal auch die Reihen festziehen, damit die SPD nicht ausflippt und sagt, wir machen hier jetzt gar nichts mehr und wir machen jetzt bei den CDU Projekten das, was die machen. Und um da Ruhe reinzukriegen, hat er das sozusagen da einmal nochmal gesagt.
Wobei es natürlich trotzdem auch naiv ist zu glauben, man könne heute in unserer sozusagen medialen Welt, wie sie sich gestaltet, Dinge irgendwo nur noch gezielt an irgendjemanden richten. Also natürlich ist die Idee, das soll in die Reihen der Partei gehen, aber Sie drei wissen das ja besser als ich. Es geht natürlich auch überall anders hin und damit ist dann eben auch sind solche Sätze in der Welt und die Beispiele von Friedrich Merz, die Ihnen da teilweise um Kopf und Kragen bringen, die funktionieren ja nach demselben Prinzip. Da werden auch spezifische Leute adressiert und trotzdem fliegt es durchs Netz und damit ist es sozusagen auch im Diskurs.
Aber da müssen professionelle Politiker, müssen das auch aushalten können und das erwarte ich dann auch von der jungen Union. Friedrich Merz stand auch auf dem niedersächsischen Landesparteitag und hat darum gekeilt. Und wenn die SPD mal ein bisschen migrationskritischer und, weiß ich nicht, glaube innovationsfreundlicher, wirtschaftsfreundlicher wäre. Und nee, industriefreundlicher, hat er gesagt. Und damit hat er sie wirklich im Mark getroffen, weil die SPD immer wie eine Monstranz vor sich herträgt, dass sie die Partei der Industrie ist. Das haben die dann auch zwar unter großer Schnappatmung, aber sie haben es dann weggeatmet. Das muss man aushalten können. Das gehört dann auch bitte zum Geschäft, weil dann soll man die Küche verlassen.
Ja, und trotzdem, wie geht es jetzt weiter? Also was erwarten Sie ja schon? Morgen soll es Fraktionssitzung geben, heute Koalitionsausschuss. Da sitzen die zusammen, die sich ja eigentlich einig sind, die sich ja geeinigt hatten auf das Rentenpaket. Also jetzt mal bei dem Thema zu bleiben. Fraktionssitzungen, also wie gefährlich ist da oder wie hoch ist die Möglichkeit, dass da doch eben die Mehrheit nicht zustande kommt?
Jetzt bekomme ich die Frage ab, vor der wir
alle Bammel hatten. Die anderen dürfen das auch.
Also
fühlen Sie sich wie auf Ihrem Sofa.
Ich gehe davon aus, dass die das hinbekommen. Also dass den Jungen das beigebogen wird. Vielleicht wird noch eine kleine Brücke gebaut, inhaltlicher Art, von der ich offen gestanden nicht weiß, wie sie aussehen könnte. Aber ich bin auch ebenso offen gestanden jetzt kein Rentenexperte. Aber ich kann mir wirklich nicht ernsthaft vorstellen, dass diese 18 jetzt an dieser Frage, ich wiederhole mich, die nicht das letzte Mal verhandelt werden wird, also Rente, diese Koalition platzen lassen werden.
Das denken Sie ja schon?
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass das Gesetz selbst, dass das Rentenpaket nicht mehr verändert wird. Das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Ich glaube, da wird kein Wort dran verändert. Ich glaube, es wird versucht, im Koalitionsausschuss heute einen Weg zu bereiten, den die SPD mitgeht, um den 18 noch mal in irgendeiner Form entgegenzukommen. Entschließung, Antrag ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Aber die Gerüchte, die ich jetzt in den letzten 2-3 Tagen in Berlin gehört habe, nach dem Motto, das wird jetzt auf den Frühling verschoben und wir gucken noch mal ganz neu und so weiter, das glaube ich überhaupt nicht. Weil diese Koalition kann sich das in diesem Zustand nicht erlauben, mit einer derart ungeklärten Frage in einem zentralen Projekt jetzt so in die Weihnachtspause zu gehen. Abgesehen davon, wir haben dann ab Januar auch Wahlkämpfe. Wie wollen die denn da in diesen beiden großen, relativ großen Bundesländern auftauchen?
Und welche Lehre muss man daraus ziehen dann, dass das jetzt so gelaufen ist?
Also ich musste jetzt gerade, weil Sie sozusagen die nahen Weihnachtstage schon erwähnt haben, nochmal an den Herbst der Reformen denken, der ja jetzt ein Winter der Reformen vielleicht dann auch noch wird oder schon geworden ist.
Das ist ja auch der Herbst 26 gemeint.
Es ist alles möglich in der Politik, aber wenn man fragt, was kann man daraus lernen, dann ist das sozusagen für mich so symptomatisch. Also womöglich, ich will es jetzt gar nicht kleinere Brötchen backen nennen, weil das klingt so klein, aber sozusagen die Frage, wie man professionell kommuniziert, wie man versucht, das, was man vorhat, aber nicht mit exorbitanten Erwartungen so stark aufzuladen, dass man eigentlich jede Woche Gefahr läuft, das zu unterlaufen, scheint mir schon wichtig zu sein. Und das Zweite, wir haben eben schon drüber gesprochen, ist, glaube ich, schon nochmal sich die Frage zu stellen, wir behandeln ja momentan solche Situationen, und dafür stehen auch diese Begriffe, die Abweichler, als sei das sozusagen ein Sonderfall. Und meine vielleicht noch nicht etablierte These wäre eben zu sagen, das ist wahrscheinlich in absehbarer Zeit das neue Normal. Und das ist eigentlich der wahre, das Lernpotenzial für Politik, sich zu fragen, okay, wenn das künftig üblicher wird, dass wir eigentlich immer wieder bei ganz unterschiedlichen Themen und auch nicht nur bei den riesengroßen Themen wie Rente oder Migration, sondern vielleicht bei viel kleineren Dingen die Situation haben, dass wir in solche Verhandlungen müssen, dann muss man am Stil, an der Art, wie man Politik macht in Fraktionen, wie man Aushandlungsprozesse organisiert im Vorfeld, wie man Leute einbindet im Vorfeld, muss man daran was tun.
Oder muss man dann in Kauf nehmen, dass dann Abgeordnete anderer Fraktionen mitstimmen und die Mehrheit ermöglichen? Die Linke hatte ja schon gesagt, sie würden ja eventuell dazu stimmen.
Das ist, also, das ist sicherlich, also politikwissenschaftlich fänden wir das neugierig und wären da interessiert. Es gibt andere Länder, wo Regieren, ich nenne es mal im weitesten Sinne unter dieser Überschrift mit wechselnden Mehrheiten, durchaus etablierter ist. Aber da hat natürlich insbesondere die führende Regierungspartei, die CDU, jetzt noch ein ganz anderes Problem, weil sie ja in Wahrheit, und das gehört zu dieser Geschichte ja auch dazu, schon seit Tag 1 diese Sache auch noch im Rucksack mit sich herumträgt. Denn es gibt ja ein weiteres Versprechen, nämlich eine Reform der Schuldenbremse, die auch in Verbindung stand mit, dass wir überhaupt neue Schulden machen, nämlich dass wir sie dann reformieren, wofür es auch wieder die Linke braucht. Ja,
und vielleicht müssen wir uns einfach auch daran gewöhnen, dass diese Koalition, diese Regierung immer unter Schmerzen gebiert. Also es ist immer eine Steißgeburt, aber es kommt immer was dabei raus. Unter Schmerzen ist ein Kanzler gewählt worden, unter Schmerzen ist ein Wehrdienst gefunden worden, haben wir auch hier schon diskutiert. Und jetzt wird wahrscheinlich unter Schmerzen und mit einer Steißgeburt ein Rentenpaket auf die Welt kommen.
Ich würde mir schon echt jetzt mal langsam eine schnellere Lernkurve wünschen. Also jetzt kann man auch sagen, die sind übrigens schon seit 7 Monaten im Amt. Und Jens Spahn war schon Minister, der ist wirklich ein erfahrener Politiker. Daraus muss man lernen, mehr mit den Leuten sprechen, den eigenen Leuten auch klar machen, hör mal zu, das ist der Schmerzpunkt der anderen. Und es gilt ja das Struxe-Gesetz eigentlich. Aber natürlich hätte es auch nicht gegolten beim Familiennachzug, wenn sich plötzlich irgendwie 13 SPDler am Kopf gekratzt hätten und gesagt hätten, ja, aber der Experte XY hat im Ausschuss,
die sich da am Kopf gekratzt haben, aber die hat man eben vorher in den eigenen Reihen sozusagen geregelt bekommen.
Ja. So, und also wenn die dann sagen würden, wir machen jetzt doch, wir stimmen nur einem Jahr Aussetzung zu und nicht 2 Jahren. Das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr, weil dann bin ich irgendwann nur noch in der Dauerschleife. Sonst kann ich auch sagen, wir heben den Fraktionszwang auf und es gibt irgendwie das Spiel der freien...
Freischaffendes Parlament mit 630 Künstlern, aber so kann man, glaube ich, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht regieren. Und ich glaube, auch der Bundeskanzler braucht dringend eine eigene Mehrheit, weil Sie das gerade fragten. Das kann nicht sein, dass dieses Rentenpaket mit Stimmen von Oppositionsabgeordneten angenommen wird, dann ist er Dead Man Walking.
Wäre ein Punkt, wenn das jetzt nicht funktioniert oder die junge Gruppe weiter rebellisch ist, wäre es denn dann sinnvoll, wenn er sagen würde, er würde die Vertrauensfrage stellen? Ist das noch so weit
nach
weg?
Nach 7 Monaten die Vertrauensfrage, Schröder hat sie, glaube ich, nach 3 Jahren gestellt, 2001, wenn ich mich recht erinnere. Nach 7 Monaten wäre schon sehr, sehr schnell. Das sollte man sich vielleicht noch ein bisschen aufsparen.
Und es ist ja auch ein Instrument, so ein bisschen wie die Richtlinienkompetenz. Sie wirkt, indem sie nicht abgerufen wird. Und in dem Moment, wo man die Karte zieht, liegt alles auf dem Tisch. Und vielleicht wäre es eher dann an der Zeit, eigentlich das, was wir jetzt auch verhandelt haben, auch mal öffentlich kundzutun, also sich hinzustellen, sagen, wir räumen das Ding wieder ab, wir werden das erst im Frühjahr machen können und ich sage auch warum und ich erkläre unsere Misere und mache transparent, woran es liegt. Das wäre kommunikativ auf jeden Fall sozusagen ein Schritt sozusagen zur Öffnung, zur Transparenz und sicherlich zugänglicher als die Vertrauensfrage zu stellen, die letzten Endes, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, uns, da bin ich sehr sicher, ganz andere Probleme bringen würde bei einer potenziellen Neuwahl oder anderen Kuriositäten. Also ich rechne auch überhaupt nicht damit, dass das ernsthaft auf dem Tableau der Möglichkeiten liegt.
Und wie wichtig ist es denn dann, dass die SPD, müsste die SPD noch ihr Verhalten irgendwie ändern, um diese Koalition zu stabilisieren? Gibt es da Punkte? Also die Frage, wie gut funktioniert die Achse Klingbeil-Merz, hat man ja schon den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert. Mit Frau Baas hat er Bier getrunken, also funktioniert das inzwischen?
Ich glaube, das funktioniert da auf dieser Ebene gut. Die wollen auch alle ihre Ämter ganz gerne behalten. Also Herr Klingbeil ist schon auch ganz gerne Vizekanzler und will ja auch Bundeskanzler werden und hat diese Perspektive voll im Blick. Wie es mit der Fraktion ist und der sogenannten Parteibasis bei der SPD, damit meine ich jetzt die Funktionäre, nicht die einfachen Mitglieder, die ja viel, viel konservativer sind, das ist nochmal eine andere Frage.
Obwohl die ja im Moment relativ ruhig sind, auch die Jusos.
Naja, Mitgliederbegehren gegen das Bürgergeld, Reform, die gibt's.
Ja. Okay, also was würden Sie sagen, Herr Schwenicke, wie sehr oder wo muss sich die SPD bewegen da? Oder was erwarten Sie davon auch,
wie sie sich also in diesem einen Punkt gar nicht. Da kann sie, also sie hat ihre Punkte gemacht, sie hat Punkte geschluckt, sie hat ihre Mehrheiten beieinander. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was die SPD in diesem konkreten Fall noch beitragen könnte, um Friedrich Merz das Leben leichter zu machen. Ich wollte noch einen Punkt nennen in der Sache selbst. Manchmal kann es ja auch einfach stimmen, was Politiker sagen. Und wenn Merz darauf hinweist, dass die Aktivrente sehr wichtig ist und sicher auch Teil dieses Paketes, also die Möglichkeit, dass ich eigentlich Rentner bin, aber dann trotzdem 2000 Euro steuerfrei verdiene, das halte ich tatsächlich für eine Komponente, die Schwung geben kann, wirtschaftlich Schwung geben kann diesem Land. Und
erstmal kostet sie ihn. Den Staat kostet sie jedes Jahr eine Milliarde.
Ja, trotzdem glaube ich, dass sie der Wirtschaft helfen kann und dass sich das dann auch möglicherweise refinanziert. Aber ich will nur sagen, dieses Instrument in die Hand zu bekommen, ist schon, finde ich, ein wichtiges Argument und wichtiges Motiv, dieses Paket jetzt verdammt nochmal auch zu beschließen.
Die Tatsache, dass nicht darüber gesprochen wird, groß, dass zum Beispiel Beamte mit einbezogen werden sollen oder dass deren, also ja, aber es ist ja nur, oder?
Das ist schon ein
Das ist natürlich logisch ein bisschen schwer verständlich. Wir machen jetzt erstmal ein Rentenpaket, was sehr, sehr viel Geld kostet und was auch
viele
regelt, die nach 2031 sind. Und danach fragen wir die Experten, was wir machen sollen.
Experten sind eher auf Seiten der jungen
Gruppe. Ist schon ein bisschen schräg. So. Ja. Und es wird aber eine große Rentenreform kommen und da, glaube ich, wird es auch keine Tabus geben. Da wird über alles diskutiert werden müssen. Frau Baas hat sogar schon das Wort Zumutungen in den Mund genommen. Ob es besonders klug ist, einen politischen Prozess mit diesem Wort zu eröffnen, weiß ich auch nicht. Halte ich für ein bisschen unklug, aber sei es drum. Das wird ein Prozess werden und der muss dann auch wirklich relativ schnell abgeschlossen werden.
Wie sehen Sie es?
Ja, im Moment werden gerade teure Wahlversprechen eingelöst.
So ist es.
Und dann wird über alles gesprochen werden. Ob die sich dann einigen, da mache ich ein Fragezeichen dran, weil sie da sehr, sehr weit auseinander sind. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg. Und da werden sehr, sehr unterschiedliche Sichten kommen. Allerdings wird es in absehbarer Zeit, also es sei denn, die Union sagt, wir wollen doch mit der AfD regieren, wird es immer lagerübergreifende Regierungen geben. Das heißt, dann muss man sich einigen. Und vielleicht hat eine solche Einigung lagerübergreifend dann auch etwas Befriedendes für eine Gesellschaft, weil es eben einen größeren Bereich abdeckt. Und bestimmte Fragen, wir kommen jetzt in Verteilungsfragen, die müssen dann einfach knallhart ausdiskutiert werden. Ja.
Weil die Umfragewerte für die Regierung und für den Kanzler sind sehr schlecht. Die Leute trauen der Regierung eigentlich nichts zu. Was denken Sie, Herr Schwendig, was wäre so ein Punkt, wo man die Stimmung auch besser bessern kann?
Also das jetzt hinkriegen, dann schön Weihnachten feiern, Ruhe halten und im neuen Jahr frisch anfangen.
Ist denn dann das Wort Zumutung doch richtig? Also in dieser instabilen geopolitischen Lage muss man denn dann doch vielleicht mal sagen, wie ernst die Lage ist?
Ja, also das ist ohnehin nach meinem Dafürhalten einer der Startfehler auch von Friedrich Merz selber gewesen, nicht gleich zu sagen, es wird jetzt härter für uns alle. Ja, das ist auch der große Vorhalt, den ich Olaf Scholz immer machen würde, dass er selbst, als ihm seine Schattenhaushalte vom Bundesverfassungsgericht aus der Hand geschlagen wurden, immer noch gesagt hat, also für euch ändert sich trotzdem nichts. Ich finde, Merz hätte schon sehr früh, das hätte dann auch besser gepasst zu dem, was er vorher gesagt hat, sagen müssen, es wird jetzt härter, wir haben die sicherheitspolitische Herausforderung, wir haben die Notwendigkeit, unsere Sozialsysteme wetterfest zu machen. Ich kann euch keinen Bonbonregen versprechen.
Die entscheidende Frage ist doch, springt die Wirtschaft an?
Genau. Mhm.
Und das, wenn das nicht passiert, dann haben sie einfach versagt und dann werden sie auch gnadenlos abgewählt.
Ja, und er hat das ja auch selber zur Elle gemacht.
Ich würde aber doch auch dafür werben wollen, dass ja jetzt, also ich meine, Sie sind länger im Betrieb als ich, aber dass es jetzt auch nicht total ungewöhnlich ist, dass wir erleben, dass Regierungen gerade so nach 6-7 Monaten wirklich in ein tiefes Loch stürzen. Wir haben sowieso eine Vertrauenskrise, wir haben ein hohes Frustpotenzial über die Dysfunktionalität des Staates, wofür die jetzt amtierende Regierung und die Beteiligten nun doch auch nur sehr bedingt viel können, sondern das lange zurückreicht. Also da würde ich schon dafür werben, das in Relation zu sehen, dass es jetzt eher für uns kurios wäre, wenn eine Regierung nach einem halben, dreiviertel Jahr plötzlich die Euphoriewellen entgegenschlagen würden, ja. Sondern die Leute...
Aber die Krise fängt ja sofort an.
Ja, aber also die Krise ist ja, sind wir irgendwann mal aus der Krise rausgekommen.
Frau Reuschenbach,
das
in einem Punkt,
sagen, stimmt halt nicht.
Ja, Sie haben recht, weil Herr Sturm hat ja schon an Rot-Grün erinnert und auch an die Vertrauensfrage. Es stimmt, Sie haben völlig recht. Also 98, der Beginn von Rot-Grün war eine Katastrophe, mit dem Ergebnis, dass dann im März, also nach einem halben Jahr, der Finanzminister Oskar Lafontaine davongelaufen ist. Also Sie haben recht mit solchen Hinweisen.
Man muss sich das auch noch mal. Leute am in Positionen, die hatten auch keine Regierungserfahrung. Stimmt. Und auch das rächt sich jetzt ein bisschen.
Dass und Friedrich darüber Merz müssen wir in der nächsten Sendung dann sprechen.
Vielen Dank, Frau Hellemann, Herr Schwennecke, Frau Reuschenbach, Herr Sturm. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Koalitionsausschuss, wenn sich da was bewegt, natürlich bei uns bei Phoenix. In Phoenix der Tag werden Sie natürlich darüber informiert. Bis dann, schönen Abend noch. Tschüss.